Schwarz hören.
Lieber Herr Dorgalow, wären Sie nicht knapp 5 Jahre jünger als ich, hätten wir uns hier schräg rüber an der Humboldt-Universität über den Weg laufen können. Denn ich habe 1981 mein Studium der Kultur- und Musikwissenschaften beendet und Sie haben 1982 Ihr Studium der Kunstgeschichte und klassischen Archäologie begonnen. Also da haben wir uns knapp verfehlt. Wo wir uns nicht verfehlt haben, war jetzt anlässlich der Ausstellung der Palast der Republik ist Gegenwart, hin und weg ist die Oberüberschrift. Jetzt gerade geschlossen, ein Dreivierteljahr war die Ausstellung. Wie schauen Sie drauf, Herr Dorgalow, auf diese Palast der Republik-Ausstellung hier in Ihrem Haus? Ich nehme mal an, Sie als Ossi haben da eine hohe Affinität gehabt, oder?
Ja, aber es ging ja jetzt nicht um mich, sondern es ging natürlich auch um das Profil des Hauses. Unser Auftrag hier im Humboldt-Forum ist ja, dass wir uns mit der Geschichte des Ortes beschäftigen.
Ja.
Und man hat sich ja lange, lange, lange und viel hier mit dem Schloss beschäftigt. Da stand ja der Palast noch, häufig dann schon ja ziemlich ruiniert und mal abgesehen von dieser famosen kulturellen Zwischennutzung, dann ja schließlich auch noch als großes Abrissprojekt. Ja, der Palast der Republik steckt uns ja hier wirklich in den Knochen und wer mit der U6 fährt, fährt unter der alten Wanne vom Palast der Republik durch und auch unter dem Humboldt-Forum. Und es war uns nochmal ganz wichtig zu sagen, was war das eigentlich für ein Palast? Warum löst er immer noch so viele Emotionen aus? Der löst ja genauso viele Emotionen aus wie das Stichwort Schloss oder Rekonstruktion. Ja. Warum ist es so und welche Emotionen löst das eigentlich aus? Und vor allen Dingen, von welchem Palast reden wir eigentlich? Reden wir vom Palast zu Honeckers Zeiten oder von der ersten frei gewählten Volkskammer, von dem Objekt der Abrissdebatte, wie soll die Mitte Berlins aussehen? Das sind ja ganz unterschiedliche Paläste. Und es gibt Leute, die haben es gehasst, die haben es geliebt. Es gibt Leute, die haben hier gearbeitet. Andere Leute sind hier aufgetreten. Und das hat eben dieses große Projekt, die Ausstellung war ja quasi die Spitze vom Eisberg, schon nochmal gezeigt. Der ist Gegenwart. Der ist echt ganz gegenwärtig in der Erinnerung und er ist auch zum Symbol geworden. Das triggert und man redet dann eigentlich über Transformationen, über die Wendezeit und über das, was mit einem selber passiert.
Ja, ich selber durfte Zeitzeugin sein hier in der Palastausstellung, weil ich viel im Palast gearbeitet habe. Also ich habe moderiert, ich hatte eine eigene Veranstaltungsreihe im Jugendtreff mit dem schrecklichen Titel Petras Musik an und Verkauf. Da ging es darum, dass ich als Kulturwissenschaftlerin, das war mein Anspruch damals, den jungen Menschen Kultur bringen wollte. Die sollten nicht nur in die Disco gehen, sondern da gab es Gespräche dann über alle möglichen anderen Formen von Musik und so weiter. Und insofern durfte ich mich auch erinnern, als ich dann als Zeitzeugin angefragt wurde. Sie haben es gerade beschrieben, er ist irgendwie auch aktuell, er ist irgendwie Anlass immer wieder auch für Diskussionen, natürlich auch im Zusammenhang damit, dass eben hier jetzt ein historisches, vermeintlich historisches Schloss steht. Aber es ist auf der anderen Seite auch weit weg und mir wurde überhaupt erst klar, dass es den Palast ja nur 14 Jahre lang gab.
Ja, der stand länger in der Bundesrepublik als in der DDR.
76 eröffnet.
Ja.
Und 1990 war ja dann mehr oder weniger Schluss, zumindest mit dem offiziellen Betrieb. Naja, also ein Stück Geschichte, was hier, wie ich finde, Sie doch ganz passabel gezeigt haben. Es gibt natürlich auch viel Kritik. Ich fand das richtig gut, dass Sie das gemacht haben. Und ich bin jemand, der sagt, warum ist es nicht wirklich eine Dauerausstellung?
Tja, weil das war jetzt das große Projekt in unserer Sonderausstellungsfläche und wir haben natürlich noch andere Themen. Geschichte des Ortes ist eine, aber wir haben natürlich auch die ganze Frage, wie geht man mit dem kolonialen Erbe um? Was ist überhaupt mit dem Dialog der Kulturen? Das war ja mal das große Thema hier fürs Haus. Deshalb heißen wir ja auch Humboldt-Forum. Wir haben eine globale Perspektive, wo übrigens auch die DDR-Geschichte immer wieder reinspielt. Also die internationalen Beziehungen der DDR waren ja andere, zum Beispiel im Verhältnis zu Mosambik oder zu Chile oder zu Vietnam als in der alten Bundesrepublik. Und das merken wir heute eben in Projekten mit Tansania oder Angola. Natürlich auch noch. Und wir haben natürlich auch den Anspruch, da mehr zuzuhören. So wie wir beim Palast der Republik zugehört haben, hören wir eben auch Menschen zu, seien sie aus Brasilien oder aus Indien, wenn es darum geht, Kulturen, Artefakte, Cultural Belongings, das sind eben häufig nicht nur Gegenstände, sondern es sind Sachen, die hier ausgestellt sind, Sachen in den Depots, die eine hohe, auch emotionale oder religiöse Bedeutung für Menschen in den Herkunftsländern haben. Und das ist ein wichtiges Thema, aber der Palast der Republik und übrigens auch das Schloss wird auch weiter Thema unserer Arbeit sein und wird auch dauerhaft hier im Haus präsent sein.
Sie sind Generalintendant und Vorstandsvorsitzender der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss. Einmal soll es jetzt ordentlich gesagt worden sein und zwar bis 2028, so viel ist schon mal klar. Ist das Ihr Traumjob?
Es ist ein extrem spannender Job. Geträumt habe ich davon nicht. Und ich habe auch nicht vorgehabt, hier für dieses Projekt zu arbeiten, als diese ganzen Debatten losgingen. Denn damals habe ich mich ja um die richtigen Schlösser kümmern dürfen.
Als Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.
Genau. 2002 wurde ich Direktor der Stiftung Schlösser und Gärten. Ja. Und hatte damit wirklich einen Traumjob. Denn ich habe ja schon als Schüler in Sanssouci Führungen gemacht und habe mich auch nach der Wendezeit um die Schlösser in Berlin und Brandenburg kümmern dürfen. Da ging es um Marketing, um die schwierige preußische Geschichte, große Bauaufgaben, Denkmalpflege, Garten, Klimawandel, also ganz, ganz, ganz viele spannende Themen. Und das Berliner Schloss, da hat ja der Bundestag genau 2002 auch das beschlossen, dass das hier rekonstruiert werden soll. Das fand ich aus einer Potsdamer Perspektive oder aus einer Charlottenburger Perspektive eher irritierend. Denn wir haben doch schon die ganzen Schlösser und als Denkmalpfleger hat man es ja nicht so mit der Rekonstruktion. Und dann war eigentlich so meine große Sorge, aha, wenn die ganzen Touristen oder anderen Berlin-Besucher hierher gehen ins neue Berliner Schloss, dann kommen die vielleicht nicht mehr zu uns nach Sanssouci oder auf die Pfaueninsel oder nach Rheinsberg. Aber der Bundestag hat auch gesagt, Geschichte des Ortes ist ein Thema hier. Und da habe ich gesagt, ey, wer kann über die Geschichte des Berliner Schlosses erzählen? Wir in der Potsdamer Schlösserstiftung, denn ganz viele Dinge aus dem Berliner Schloss sind dort deponiert oder auch ausgestellt, die den Krieg überlebt haben. Naja, und das war so die erste Annäherung zu sagen, wir könnten einen Beitrag leisten und übrigens dabei auch mal erzählen, wer ein richtiges Schloss sehen will, der muss wirklich nach Potsdam kommen oder nach Königs Wusterhausen gehen oder nach Kaput. Also insofern gab es Berührungspunkte, aber als ich dann gefragt worden bin, ob ich das hier übernehmen könnte, in einer ja nicht ganz einfachen Phase, da war der Bau fast fertig und dann hat sich ja gezeigt, es reicht vielleicht doch nicht, wenn man hier verschiedene Institutionen zusammenbringt. Die Humboldt-Uni, das Stadtmuseum, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sind ja mit den beiden Museen, Museum für Asiatische Kunst und Ethnologisches Museum hier vertreten. Es braucht vielleicht doch noch mehr Gemeinsamkeit im Programm, im Profil, im Verständnis dieses Hauses, denn wir sind ja mehr als ein Museum. Wir sind auch keine Uni. Da ist dieser Job erfunden worden. Naja, und ich war so Ende 50, zweite Hälfte 50 und ich wollte eigentlich immer mal was Internationales machen. Denn ich bin ja so ein Kind aus der Region in Friedrichshain geboren, in Potsdam groß geworden und wollte eigentlich immer weg. Und dann kam die Wende und dann war so die Situation, man sagt, oh, okay, man bleibt in der gleichen Stadt, lebt in einem anderen Land, lebt jetzt seit 28 Jahren in Wilmersdorf. Aber eigentlich wollte ich immer noch mal in die große, weite Welt. Und jetzt gab es eben diese einmalige Gelegenheit, quasi die Welt 300 Meter entfernt von der Humboldt-Uni und vom ersten Büro hier in der Brüderstraße nochmal ganz neu zu erfahren, der ich ja gar kein Ethnologe bin, aber Geschichten erzählen. Das ist immer das, was mich so wahnsinnig interessiert hat. Auch Geschichten über das uns vermeintlich Fremde oder auch Geschichten über die Geschichte. Und seien sie so schwierig wie der Palast der Republik oder das Berliner Schloss oder Preußen oder der deutsche Kolonialismus. Und das hat mich im Endeffekt gereizt.
Und Sie bereuen es bis heute nicht, dass Sie es gemacht haben?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe hier nochmal so viel gelernt, wie, glaube ich, wenige Menschen so in der Schlussphase ihrer beruflichen Karrieren lernen. Ich sage dann immer, ich bin ja quasi privilegiert. Ich habe eine politische Revolution erlebt, ich habe eine digitale Revolution erlebt und jetzt habe ich hier auch nochmal die Chance, wirklich zu sehen, wie sich die Welt nochmal verändert und dass das Humboldt-Forum, glaube ich, ein ganz wichtiger Ort werden kann. Vielleicht sind wir es in Teilen schon, wo wir einen Beitrag dafür leisten, wie wir in einer multinationalen, multiethnischen, multireligiösen Welt uns vielleicht doch besser orientieren. Denn wer sich heute die deutsche Fußballnationalmannschaft anschaut und denkt, na, wie sahen die 1972 aus oder so, da gibt's, glaube ich, Unterschiede. Übrigens auch die Fußballnationalmannschaft der DDR sah anders aus. Und wenn man da mal so durch die Namen geht, da wird das ja schon ganz offenkundig und das wird sich nicht ändern. Und wenn das die Nationalmannschaft ist, weil die alle in Deutschland für Deutschland spielen, dann müssen wir uns, glaube ich, also auch ganz klar machen, wir müssen ein viel besseres Verständnis auch über kulturelle Vielfalt entwickeln und über die Vielfalt der Perspektiven. Das ist schwer auszuhalten. Ist auch manchmal nicht nur einfach, manchmal richtig, richtig kompliziert, weil man über unterschiedliche Lebensentwürfe redet, über unterschiedliche Vorstellungen. Und das fällt mir auch manchmal schwer, man sagt es immer so leicht, ja, Vielfalt der Perspektiven.
Ja.
Aber wenn wir zum Beispiel mit Menschen zusammenarbeiten, die sagen, nee, Frauen sollen nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, dann ist das schon schwer auszuhalten. Von Rechten, von Minderheiten, von Religionen, von Schulen und Lesben mal ganz zu schweigen. Aber wir kommen ja nicht darum herum, uns damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ist ja interessant, dass du das sagst. Warum meinst du, ist das so? Und umgekehrt, hör mir mal zu, ich habe da nämlich eine andere Meinung.
Also ging mir gerade auch durch den Kopf. Also kulturelle Vielfalt klingt ja immer wahnsinnig gut, ne? Aber das dann eben jeden Tag auch zu leben, ist schon ein anderes Ding. Und wir Menschen sind ja so, wie wir Menschen sind. Wir sind geprägt, wir haben unsere Wertvorstellungen, wir haben unsere Normen. Und ganz ehrlich, ich beschäftige mich viel mit Inklusion. Und zwar im weiten Sinne. Nicht Behinderung und Nichtbehinderung, sondern wenn anders sein normal ist, so ist die Definition von Aktion Mensch. Also quasi jeder Mensch ist anders und das ist Inklusion. Und das dann aber wirklich zu leben und zu sagen, ey, ich muss das auch akzeptieren, was mir da gerade nicht gefällt. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Ging mir gerade auch durch den Kopf.
Eines der Projekte, das ich hier jetzt besonders mag, das hatten wir eigentlich gar nicht geplant. Das ist eine indirekte Folge des Kriegs Russlands gegen die Ukraine mit den damit verbundenen Energiepreissteigerungen für uns alle. Wir haben hier eine Wärmestube im Haus mit den Johannitern. Das machen wir jetzt den dritten Winter. Und da kommen weit über 10.000 Gäste hier ins Haus. Ist immer so zwischen November und Ostern. Jeden Nachmittag Ehrenamtler machen das hier. Die Tafel versorgt die Menschen hier mit was zu essen und zu trinken. Es gibt einen warmen Ort. Direkt neben dem Haupteingang, neben der Kuppel, inzwischen gut etabliert. Für Menschen, die das Gefühl haben oder hatten, ey, mit dem Schloss, das ist doch kein Ort für uns. Das ist doch nur für die Reichen, für die Gebildeten, für die Besserverdienenden, für denen, denen es gut geht. Und nicht für uns. Nee, wir sind ein Ort eben für ganz viele. Und wenn sich da unsere, in Anführungsstrichen, normalen Besucher mit diesen nicht so privilegierten Menschen treffen und dann daraus was Neues entsteht, zum Beispiel wenn Leute sagen, ey, hier kann ich ehrenamtlich arbeiten, kann ich mal mitmachen, dann finde ich, ist das eben auch eine Form von Humboldt-Forum, so wie ich mir das vorstelle. Es geht hier nicht nur darum, irgendwie in die Galerien zu gehen und mehr über Hinduismus zu lernen oder über Kolonialismus in Tansania, sondern wie kriegen wir Menschen hier schon in dieser Stadt, in diesem Ort zusammen und da machen wir dann doch auch die Erfahrung, dass man die Menschen nicht unterschätzen darf. Man kann sich auch durchaus was zumuten und auch was zutrauen. Es braucht ein paar Regeln, ganz klar, aber wir nehmen diesen Begriff des Forums sehr ernst. Also wir sind wirklich sowas wie ein Marktplatz und da kommen ja auch sehr unterschiedliche Leute zusammen. Und man muss nicht alles mögen.
Was macht denn Hartmut Dorgalow, wenn er nicht gerade als Professor agiert? Macht er das eigentlich noch so?
Ja, ja, leider zu wenig.
Humboldt-Uni und andere Universitäten ab und an?
Ja, na, ich unterrichte als Honorarprofessor und das macht mir auch total viel Spaß. Leider zu wenig, schaffe ich nur so jedes zweite, dritte Semester. Aber ich merke auch, dass die Studierenden immer ein Interesse daran hatten, was ich gemacht habe. Denn es ging immer sehr stark um, wie kommt das Akademische mit der Lebenswirklichkeit zusammen.
Und wenn er das nicht macht, was macht er dann? Gibt's da irgendwie Freizeit, wenn er dann mit dem Fahrrad nach Hause geradelt ist oder wo auch immer hin? Was macht er dann?
Also ich glaube, heute heißt es ja Work-Life-Balance. Ich habe natürlich das Privileg, dass ich mich hier auch mit Dingen beschäftigen kann, die mich auch ansonsten interessieren. Das heißt, ich kann auch nachmittags mal in die Berlinische Galerie oder in Gropiusbau gehen und habe nicht das Gefühl, oh, jetzt müsstest du eigentlich arbeiten, weil ich natürlich das Treffen mit den Kollegen da, wie geht's gerade der Berliner Kultur? Das sind wichtige Themen. Ich bin auch bei vielen Abendveranstaltungen, wo ich sage, da gehe ich nicht nur aus Pflichtbewusstsein hin. Aber man muss auch manchmal Sachen machen, ja auch abends, wo man sagt, okay, ist jetzt protokollarisch wichtig, das Haus muss vertreten sein. Aber war ja gerade Berlinale, da habe ich natürlich viele spannende Filme gesehen, Filmleute getroffen und wir machen ja hier auch jeden Sommer großes Open-Air-Filmfestival. Film ist ein großes Thema bei uns im Humboldt-Forum.
Ja.
Also insofern kann man Vergnügen mit Dienstlichem gut verbinden. Ansonsten, wenn es gut läuft, eine normale Woche, montags Badminton in Wittenau und donnerstags Tanzen in Kreuzberg.
Wow, was wird denn da getanzt?
Standard und Latein. Ja.
Und da sind Sie richtig gut?
Naja, also mein Mann und ich sind an unserem Hochzeitswalzer kläglich gescheitert vor vielen, vielen Jahren und haben gesagt, okay, wenigstens das müssen wir jetzt irgendwie mal hinkriegen. Und dann hat uns das so viel Spaß gemacht. Wir sind in einer Tanzschule, wo alles wild durcheinander tanzt und machen das seit, ja, über 10 Jahren. Einmal die Woche, das ist so, was man lernt, was gemeinsam mit anfassen. Man ist in einer netten Gruppe von Menschen, denen man sonst gar nicht so viel zu tun hätte, weil die aus anderen Milieus kommen. Und es ist eine wunderbare Truppe. Wir alle wollen nicht mehr das goldene Tanzabzeichen haben, aber wir haben viel Spaß miteinander. Und ich sag mal, auch paartherapeutisch hilft das. Also ja, und es soll Demenz vorbeugen. Also es hat ganz viele
Dinge. Wollte ich gerade sagen. Und es ist ja im gewissen Sinne auch Sport. Sie sind ja ein super sportlicher Typ. Machen Sie außerdem noch Sport?
Nee, Fahrrad fahren und im Sommer viel schwimmen. Also Wimmersdorf heißt nah am Hallensee und wenn es irgendwie geht, morgens dann eine Runde schwimmen, das mag ich schon sehr gerne.
Also, wir haben den Mann jetzt ein bisschen kennengelernt. Da ist natürlich wirklich das Privileg und ich habe das für mich ja auch, dass meine Arbeit mir so viel Spaß macht, dass ich das gar nicht als Arbeit bezeichne, zumindest nicht im Sinne von, ich gehe jetzt arbeiten und muss so lange da sein und dann ist Schluss. Das haben wir, glaube ich, gemeinsam so ein Privileg. Wie sieht's denn aus mit dem Gedanken daran, dass dieses Privileg einerseits, aber auch überhaupt, dass wir Menschen aktiv sein können, dass das unser Körper und unser Geist zulässt? Wie sieht denn das aus mit dem Blick auf ein mögliches Ende? Ich weiß nicht, ob wir uns einig sind, das Leben endet?
Das Leben endet erstmal, wenn es nach unserem Ermessen oder menschlichen oder meinem Ermessen geht, endet erstmal das berufliche Leben. Und ich finde das auch gut. Zu jeder guten Kür gehört ein guter Abgang, hat mal jemand gesagt. Gerade hier, ich hätte dann 2 Terms gemacht. Also das finde ich auch gut. Das ist keine Lebensaufgabe. Man ist ja quasi so eine Art Chefdirigent und dann kann man diesen Stab auch gerne und gut weitergeben. Und dann wird es andere Menschen geben, die das anders besser machen und weiterführen.
Also da ist keine Träne im Knopfloch.
Nee, ich glaube, wir haben...
Es ist ja auch noch ein bisschen hin.
Noch ein bisschen hin, aber wir haben ja hier unter ziemlich schwierigen Bedingungen angefangen. Corona, die ganzen Debatten ums Haus, keiner wusste, wie das wird. Viel Kritik, egal was man macht, man kriegt's von einer oder der anderen Seite. Das fordert hier auch der Belegschaft, den Mitarbeitenden doch eine Menge ab. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Wir hatten jetzt letztes Jahr 3,3 Millionen Menschen hier am Ort. Das, finde ich, lässt sich sehen. Ja, aber vielleicht gibt's ja dann nochmal einen nächsten Lebensabschnitt mit vielleicht mehr Reisen. Das wäre zum Beispiel ein Thema mit mal wieder richtig lesen und nicht nur so wahrnehmen, mal schnell ein Briefing, damit man irgendwie ein Grußwort halten kann oder vielleicht auch mal wieder einen richtigen Text schreiben und nicht nur das Vorwort. Also da gibt's so Ideen, aber ich hatte eigentlich nie so einen Plan für mein Leben. Ich bin halt so ein Wendegewinner. An der richtigen Stelle Leute, die einem vertraut haben, auch schon sehr jung. Leute, die gesagt haben, ey, bewirb dich mal. Chance ist nicht groß, aber Mensch, vielleicht wird das doch was. Und da gab's halt einfach viel Glück. Und das ist einmal vielleicht auch nicht in die Wiege gelegt.
Das sind ja keine Zufälle, dass etwas auf etwas anderes folgt, aus meiner Sicht. Sondern Sie haben ja bis dahin etwas gemacht, wo dann andere sagen, du bewirb dich mal oder willst du das nicht machen?
Ja, klar. Also wenn man zurückblickt, denkt man ja, das hat so eine Logik quasi vom Schlossführer zum Generaldirektor und Intendanten und. Aber das muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, das sind ja auch immer kollektive Leistungen. Mhm. Also man ist ja im Grunde genommen immer nur der Vorturner, man ist das Gesicht nach außen. Und ich denke, das ist auch etwas, was mir immer ganz wichtig war, man kann nur so gut sein, wie das Team ist. Man ist ja manchmal vielleicht auch sowas wie ein Trainer. Also man spielt nicht mit, weil andere das viel besser können. Ob die jetzt Gärtner sind oder die Fontänen einstellen können oder hier mit indigenen Communities zusammenarbeiten. Aber das richtig zu arrangieren, da auch die nötige Aufmerksamkeit zu geben, manchmal auch Leute anzustacheln, auch manchmal zu sagen, nee, stopp, das machen wir jetzt nicht so weiter. Also da müssen wir jetzt nochmal was anderes uns ausdenken. diese Rolle quasi als Trainer, Moderator, manchmal auch Vermittler und manchmal aber auch Stoppzeichengeber und als jemand, der eben sehr stark auch sagt, ey, macht euch immer wieder klar, wir geben hier öffentliches Geld aus. Wir sind hier im öffentlichen Auftrag unterwegs. Es ist nicht deine Sammlung, es ist nicht deine Ausstellung, es ist auch nicht deine Filmserie, sondern wir machen das hier im öffentlichen Auftrag. Das war offensichtlich nicht ohne Resonanz.
Ja. Und der Mann stapelt tief.
Ja, und das Lebensende, wir haben ja hier im Humboldt-Forum auch in unserem Bemühen, dass es wirklich um die großen Themen geht, ja auch mal vor ein paar Jahren ein Cluster gehabt zu Leben mit dem Tod.
Ja.
Und der Tod gehört zum Leben dazu. Ich komme ja aus einer Pastorenfamilie. Also für mich war das Sterben schon von Anfang an ein Thema mit, ganz klar. Mein Vater regelmäßig hatte der Beerdigung. Und es konnte passieren, dass irgendjemand klingelte, dann machte ich da irgendwie die Tür auf, weil meine Eltern nicht da waren. Ich war der Älteste von drei Kindern. Ja, und dann stand irgendeine weinende Frau davor und sagte, ja, ich kann nicht mal den Pfarrer sprechen, mein Mann ist gestorben. Ja, was macht man in so einem Moment? Ja, und kommen Sie rein und hier und das Amtszimmer und ja, oder man sagt, nee, aber ich schreibe mal Ihren Namen auf, wie kann man Sie denn erreichen? Also das war nichts Fremdes. Und das Dorf, wo ich die ersten 6 Lebensjahre im Brandenburgischen verbracht habe, Heinersdorf bei Fürstenwalde, da war der Friedhof gleich nebenan. Und es wird erzählt, dass ich als Kind dann irgendwann mal einen Kranz weggeschleppt habe in unseren Vorgarten, weil ich gesagt habe, ey, so schöne Blumen möchte ich hier auch haben. Also ich habe, glaube ich, da ein relativ entspanntes Verhältnis zu.
Gerhard Schöne hat mir neulich im Podcast erzählt, der ja auch in einem solchen Haushalt aufgewachsen ist. Er hat dann immer das Kreuz geschleppt, wenn die Beerdigungen waren auf dem Friedhof und hat damit 50 Pfennig verdient.
Achso, nee, das habe ich nicht gemacht, aber irgendwie klar Beerdigung und das war einfach so
war
Teil vom Alltag.
Dazu, ja.
Und ja, ich war auch schon dieses Jahr 2-mal auf dem Friedhof leider. Einmal die Patentante, um die ich mich in den letzten Jahren intensiv gekümmert habe, die durfte dann aber auch gehen. Hatte keine Familie, ich war so der älteste Neffe, Patensohn, habe mich da sehr drum gekümmert, auch die Beerdigung organisiert. Das war einfach ein gutes Abschiednehmen und das andere war eine 40-jährige Frau in einer ganz anderen Lebenssituation. Das war schon hart, da zu sehen, 2 halbwüchsige oder eigentlich noch kleine Kinder, die sie zurückgelassen hat. Also wir haben es nicht in unserer Hand. Ich finde es gut, so zu leben, dass man jeden Tag sterben kann.
Das finde ich eine super Formulierung. Ich sage immer, wenn es morgen passiert, dann ist es nicht so schlimm, weil bis dahin war alles so intensiv und so wunderbar und so aktiv. Das ist für mich auch ein Grund, weswegen ich über den Tod nachdenke beziehungsweise ihn im Hinterkopf habe. Weil ich weiß, dass er kommt, muss ich das alles ja vorher machen.
Ja.
Und insofern, das entspricht, glaube ich, dem, was Sie gerade gesagt haben, oder?
Ja, also es ist, glaube ich, etwas, wovor man sicherlich Angst hat, ich jedenfalls, und auch nicht will, dass das so schnell kommt. Wir erleben das ja jetzt in unserer Alterskohorte, unseren Freunden. Die Eltern sind ein großes Thema.
Ja.
Gestorbene Eltern, sterbende Eltern, alt gewordene Eltern, Eltern mit ihren, ja, auf einmal Hinfälligkeiten und ganz anderen Bedürfnissen, Eltern, die dement sind, mit denen man gar nicht mehr richtig reden kann, oder Eltern, die gerne noch mehr machen würden, weil sie im Kopf noch ganz fit sind und noch, ja, dieses Abschied nehmen von Dingen, die man gerne gemacht hat,
ja,
dass das denen schwerfällt. Ich glaube, dass so ein ambivalentes Verhältnis ist, wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt zum Gehen? Und ich muss sagen, dass ich so dieses, wir haben es nicht in unserer Hand, sehr ernst nehme, andererseits auch einen hohen Respekt vor Menschen habe, die sagen, so, jetzt ist gut. Und bei meiner Patentante war das so, wir haben da oft drüber geredet, die hatte schon ihre Grabstelle gekauft, die hatte eine Patientenverfügung gemacht, die sie auch sehr ernst genommen hat. Und sie hatte auch ausgewählt, was soll es für Leder bei der Beerdigung geben. Also da gab es viel Beschäftigung mit diesem Thema. Die war beruflich auch da nahe dran, die hat Sozialarbeit gemacht, auch Trauerbegleitung gemacht. Und ich habe da, glaube ich, einiges von gelernt. Es war dann aber doch eine Entscheidung, Die letzten 2 Tage war sie im Krankenhaus, dann da mit der Ärztin zu stehen, nochmal die Patientenverfügung durchzugehen und dann aber auch sich klarzumachen, wenn wir das jetzt ernst nehmen, dann heißt das sehr wahrscheinlich, dass dann auch ein Leben schnell zu Ende geht. Das ist dann nochmal so eine Verantwortung, aber ich habe das, glaube ich, ganz getrost und auch ganz gefestigt getan, weil ich wusste, das war etwas, was sie wollte. Ich kann nur allen raten, legt das selber für euch fest, weil die, die dann darüber entscheiden, die sollen ja keine Gewissensbisse haben. Denen soll es nicht schwerfallen, wenn ihr denen keinen Stress machen wollt. Klärt zu Lebzeiten, wie euer Sterben und euer Tod sein soll.
Gedanklich gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und sage, wenn es denn so gar nicht mehr geht, also wirklich keine Freude am Leben mehr da ist und man Dinge, die man gerne macht, nicht mehr machen kann, dann gehe ich sogar so weit, dass ich sage, ich entscheide dann, jetzt ist Schluss. Ob das wirklich dazu kommt, weiß ich natürlich nicht. Das ist dann immer gleich der Einwand meiner Gesprächspartner. Aber zumindest vom Gedanken her beschäftige ich mich damit, zu sagen, ich lebe selbstbestimmt. Ich bestimme jeden Tag, natürlich im Rahmen des gesellschaftlichen Umfelds, wie ich meine Tage gestalte. Dann möchte ich den Schluss auch selbst gestalten. Würden Sie auch so weit gehen?
Ich kann das gut nachvollziehen, würde aber selber für mich das nicht in Anspruch nehmen, weil da habe ich dann doch wahrscheinlich eine sehr protestantische Grundierung, die sagt, okay, ich habe ja in dieser Lotterie ein großes Los gezogen, nämlich hier in Deutschland in dieser Zeit im Frieden groß zu werden, den Mauerfall zu erleben und. Klar habe ich viele, viele Entscheidungen in meinem Leben sehr selbstbestimmt getroffen. Ob ich aber über mein Ende auch selbst bestimmen kann, da habe ich noch einen großen Respekt vor.
Irgendwann wird's kommen, so oder so. Haben Sie schon Vorstellungen, wie das dann alles abläuft? Wird das so eine ganz klassische Trauerfeier sein? Oder könnten Sie sich vorstellen, Sie haben vorhin gesagt, Sie würden gern auch wieder mal mehr schreiben als nur ein Vorwort. Was wäre denn mit einer Idee, wie die eigene Abschiedsrede zu schreiben, aufzunehmen und dann die Menschen das hören zu lassen bei einer Abschiedsfeier?
Ach nee, das glaube ich, brauche ich nicht. Ich habe so viel geredet in meinem Leben zu so vielen Leuten, die sollten jetzt nicht auch noch bei meiner Beerdigung.
Aber Sie könnten es so gut.
Ja, aber die Beerdigung ist ja nicht für mich, sondern die Beerdigung ist ja eigentlich ein Zuspruch an diejenigen, die dabei sind und die Abschied nehmen und die sich vielleicht an mich erinnern. Viel Musik soll es geben. Musik hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt, nicht nur als regelmäßiger Gänger in die Philharmonie. Ich habe lange im Domchor gesungen und ich höre auch, weiß gar nicht, also man darf das offiziell ja nicht, aber beim Radeln dann doch ab und zu Radio oder Podcast, aber sehr viel alte Musik, weil das auch sowas ist, was in meinem Umfeld nicht so viel gehört wird. Und da bin ich dann auch ganz gut und gern mit mir alleine. Also Bach als Hausheiliger und alles, was davor ist und dann noch ein bisschen, was danach kommt. Ich höre auch gerne zeitgenössische Musik oder moderne Musik und habe auch kein Problem mit The Doors oder Karat und auch manchmal in bestimmten Situationen sogar deutschen Schlager. Aber wo es dann wirklich so richtig emotional wird, das ist alte Musik. Und mal sehen, vielleicht mache ich nochmal eine Playlist für die Beerdigung und dann spreche ich vielleicht durch die Musik.
Also, da gibt es einen vagen Plan. Musik wird's geben, irgendjemand redet was. Haben Sie nicht Angst, dass irgendjemand irgendein Zeug erzählt? Also es könnte ja in zwei Richtungen ausschlagen. Es könnte ja eine Lobhudelei werden. So übertrieben. Und es könnte sein, dass irgendjemand nochmal richtig mit Ihnen, wie soll ich sagen, ins Gericht geht. Wir nehmen das jetzt nur mal theoretisch an. Ich will ja die eigene Rede schreiben und halten. Das ist gar nicht meine Idee, aber ich finde diese Idee toll, weil ich auch das letzte Wort haben möchte. Das wollen Sie nicht.
Nee, ich will mit mir selber im Reinen sein, aber das muss ich ja keinem groß erklären. Das letzte Wort gebe ich mir dann selber. Erstens hoffe ich, dass ich nicht nur hier irgendwie beruflich Spuren hinterlassen habe, sondern vielleicht auch in meinem Leben. Ich habe ja das große Glück, dass ich einen Sohn habe und eine Enkeltochter seit anderthalb Jahren, die übrigens nochmal meinen Blick auf die Welt nochmal deutlich verändert hat. Insofern, als ich bis dahin, mein Sohn möge mir das verzeihen, nicht so häufig dann gedacht habe, wenn man so Prognosen liest. Also in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts wird das und das sein. Da habe ich immer gedacht, nein, du meine Güte, das betrifft dich ja wahrscheinlich nicht mehr, Gottlob. Und jetzt aber ist die Situation so, dass wenn meine Enkeltochter so alt wird wie meine Schwiegermutter, dann lebt die noch weit ins nächste Jahrhundert hinein. Und da überkommt es einen dann manchmal schon. So die Frage, was hinterlassen wir dieser übernächsten Generation eigentlich für eine Welt? Und was werden die eigentlich mal über uns sagen, was wir alles nicht gemacht haben oder nicht konsequent genug? Deshalb denke ich mir, vielleicht ist es da manchmal auch ganz gut, eher mal die Klappe zu halten und jetzt nicht auch noch zu sagen, übrigens, ich habe gewusst, wie es geht. Denn ich glaube, wir werden viele Dinge hier nicht gemacht haben, wofür uns nächste und über die nächste Generation zumindest kritische Fragen stellen.
Zum Beispiel?
Warum sind wir nicht schneller aus der fossilen Energie ausgestiegen? Warum haben wir nicht die Sozialsysteme besser geschützt? Warum ist das eigentlich so, dass die Alterspyramide so schräg ist? Für wie viele Rentner müssen die eigentlich zahlen? Und was hat das möglicherweise für Verwerfungen innerhalb des Sozialsystems zur Folge? Also da gibt's so Dinge, haben wir genügend in Bildung investiert, haben wir uns genügend um Wissenschaft und Forschung gekümmert und. Wo ich zumindest sage, nein, haben wir nicht, waren wir eigentlich ausreichend für eine alternde Gesellschaft vorbereitet und. Hm. Haben wir zum Beispiel das richtige Verhältnis zwischen öffentlicher Daseinsfürsorge und privatem Unternehmertum? Da gibt's so eine Menge von Dingen, wo ich denke, aha, da gucke ich auch kritisch auf das, was wir als Entscheidungsträger, als Mitmachende auch falsch gemacht haben oder nicht richtig darauf hingewiesen haben.
Auf dass es besser wird, oder?
Auf dass es besser wird. Und man kann ja nur sagen, versucht habe ich schon, was Gutes zu machen, manchmal auch das Beste zu geben. Da wird dann vielleicht eine nächste Generation sagen, ja, okay, habe ich auch Respekt vor, war vielleicht auch nicht verkehrt. Wir machen das jetzt weiter und wir machen das vielleicht auch anders weiter. Und da kommt dann so ein Denken, wenn man Denkmalpfleger ist, das sind ja zum Teil Jahrhunderte alte Gebäude oder Gartenanlagen, die haben schon so viele Stürme erlebt und so viele Jahreszeiten. Irgendwie geht das weiter. Und da hat man so eine gewisse Zeit die Treuhänderschaft. Man hat das große Glück, für eine gewisse Zeit Verantwortung für etwas zu übernehmen. Und wer weiß, vielleicht kriegt man ja doch davon was mit.
Schwarz hören.